Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Ich bin Insa Meyer, ich bin Ihre gewohnte Podcasterin und ich sitze hier heute mit zwei weiteren Personen in meiner Küche. Das ist der Fun Fact am Rande. Und freue mich total, dass Petra Helm und Frank Boos heute hier sind. Und wir werden gemeinsam über ein ganz spannendes Thema sprechen. Und bevor wir aber ins Thema reinstarten, würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Petra, magst du anfangen?
Ja, danke Insa. Ja, mein Name ist Petra Helm. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich Finanzen tätig und aktuell auch noch immer CFO von Voith Hydro in St. Pölten. Wir machen Wasserkraftanlagen international. Und seit der Ausbildung beim Frank und bei dem Neuwaldeckern lässt mich die Organisationsentwicklung nicht los. Und ich glaube, dass es im Finanzbereich mehr Organisationsentwicklung braucht. Und darum habe ich jetzt ein Unternehmen gegründet, das heißt Kennzahlenliebe. Und das unterstützt Finanzorganisationen bei der Transformation.
Cool. Und schön, dass du da bist, Petra.
Danke.
Frank.
Ja, hallo, schönen guten Morgen. Schön, hier zu sein in dieser etwas ungewohnten Umgebung, aber sehr schön, von vielen Pflanzen auch umgeben. Ja, mein Name ist Frank Boos. Ich bin Seniorberater bei der Beratergruppe Neuwaldeck seit vielen Jahren, Jahrzehnten und mache mittlerweile schwerpunktmäßig das Neuwaldecker Curriculum, das quasi der Ausbildung von systemischen Organisationsberatung dient und viel Spaß macht und das uns ja heute auch hier zusammengeführt hat.
Genau, das verbindet uns irgendwie. Und womit wir uns heute beschäftigen werden, ist eins unserer Modelle, so eins unserer Kernmodelle. Und das ist unsere Komplexitätslandkarte. Und ich weiß, dass ihr in den letzten Wochen dazu einen spannenden Austausch hattet. Und da wollen wir quasi Einblick gewinnen in unseren Austausch oder in euren Austausch. Und dafür wäre es gut, wenn ihr vielleicht einfach mal ein bisschen sagt, wo kommt ihr daher und dann auch versucht, diese Komplexitätslandkarte für unsere HörerInnen zu erklären, die wahrscheinlich gerade nicht die vor sich sehen.
Genau. Also der Hintergrund, wie es zu dem Gespräch kam. Die Petra hat mich über vor Weihnachten mal ange-emailt mit bestimmten Fragen zu der Komplexitätslandkarte, die sie quasi so auf das Controlling übertragen wird, wo wir ja später nochmal drauf kommen. Und da ist ein sehr spannender Dialog entstanden, wo ich mir gedacht habe, es wäre irgendwie schade, wenn wir diese Fragen und Erkenntnisse nicht quasi mehr in die Breite tragen. Und da war die nächste Frage, um wie kann man denn sowas wie eine Landkarte, die wir seit vielen Jahren verwenden, aber immer quasi so vortragen, dass jemand ein Blatt Papier hat und damit die Landkarte auch sehen und nachzeichnen kann, wie kann man die in einem Gespräch auch sichtbar machen? Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie spannend, man weiß ja nie, wie die Podcast-Hörer, wo die gerade sind, um den Podcast jetzt anzuhören. Also wenn jemand quasi vor einem Laptop sitzt, ist es relativ einfach, weil die Landkarte hat zwei Dimensionen, eine horizontale und eine senkrechte Achse. Also wäre so ungefähr wie der Bildschirm. Wenn jemand auf einem Hometrainer sitzt, hat er vielleicht auch ein kleines Device vor sich, wo er sich das abbilden kann. Beim Bügeln wird schon schwieriger, da muss man aufpassen, dass man die Achsen sozusagen auch gut hinkriegt. Jedenfalls, wir würden mal versuchen, diese Landkarte so zu beschreiben, dass Bilder bei den Zuhörenden entstehen und dann quasi die Fragen, die uns da beschäftigen, mit der Landkarte auch erörtern. Die Landkarte, wie gesagt, zwei Dimensionen, also zwei Achsen. Eine Achse, die horizontale Achse, die X-Achse, beschreibt die Vielfalt, also von wenig Vielfalt bis sehr Vielfalt, für hohe Vielfalt. Also wenig Vielfalt, könnte man sagen, hat zum Beispiel ein Gemüseladen, wo halt eine überschaubare Anzahl von Obst und Gemüse anzufinden sind. Viel große Vielfalt hätte man schon in so einem Mega-Supermarkt, wo ganze Gänge mit Obst und Gemüse sozusagen vollgestellt sind. So ein schönes Beispiel, das ich immer gern verwende für hohe Vielfalt, ist auch die Londoner U-Bahn mit ihren 11 Linien und 272 Stationen. Also da die alle Namen zu wissen und zu wissen, wo die sind, ist schon eine besondere Fähigkeit, werden nicht alle können. Also das ist schon ziemlich kompliziert und so würde man diese Ecke der sehr hohen Vielfalt auf dieser Landkarte auch beschreiben. Also die eine Dimension waagrecht ist quasi Vielfalt. Die andere Dimension in die Höhe senkrecht, die Y-Achse, bezeichnen wir mit Volatilität. Und Volatilität ist ein Ausdruck für die größere oder kleinere Unsicherheit, die ein System, eine Organisation hat in der Verarbeitung von Fragen, die so auftauchen. Ja? Also man könnte sagen, quasi bei ganz geringer Volatilität gibt es hohe Sicherheit. Man weiß eigentlich, was zu entscheiden ist, wie zu entscheiden ist. Und wenn man dann die Achse hinaufwandert, dann wird es zunehmend unsicherer. Und man kann dann schon in Fällen, wo quasi neue Dinge auftauchen, aber die Organisation noch gewisse Erfahrungen hat, kann man alte Entscheidungen auf diese neue Entscheidung übertragen. Also zum Beispiel, wenn es eine Dienstfahrzeugregelung gibt für Verbrennermotoren, dann kann man diese Regelung auch auf neue Fahrzeuge, wie zum Beispiel E-Fahrzeuge, übertragen und muss nicht alles neu erfinden. Wenn man die Achse noch weiter hinaufwandert, also die Volatilität steigt, kommt man in Situationen, wo es keine Vorerfahrungen gibt, um diese Frage in irgendeiner Art und Weise zu lösen. Da wird es also sehr volatil, sehr unsicher und die Dinge sozusagen sind sehr schwer zu klären. Also man könnte eigentlich sagen, ganz unten am Nullpunkt ist die Entscheidung sehr einfach, weil man macht einfach die Entscheidung so wie bisher, dann wendet man bekannte Entscheidungen an und je weiter man hinaufwandert, desto unsicher wird die Situation. Beide Achsen oder die Idee beider Achsen stammen, um das auch zu erwähnen, stammen eigentlich vom Niklas Luhmann, der vor vielen Jahren das Thema Vielfalt und Redundanz, hat er es genannt, in Zusammenhang gebracht hat, aber gesagt hat, eigentlich wäre es gut, beides zu trennen und sie nicht als eine Achse zu sehen. Ja? Und wir haben uns dann gedacht, Redundanz ist irgendwie ein etwas schwieriges Wort und zum anderen müsste man auch die Achse eigentlich umpolen. Ja? Man müsste den Pluspunkt unten und deswegen haben wir das mit Volatilität jetzt auch bezeichnet. Ja? Und diese beiden Dimensionen, also Vielfalt auf der waagrechten und Volatilität in der senkrechten Achse, helfen uns, verschiedene Anforderungen oder wir nennen es dann auch Foki herauszuarbeiten, die Organisationen bewältigen müssen, wenn sie mit Komplexität umgehen. Also der Hintergrund dieser ganzen Überlegung ist eigentlich eine der zentralen Fragen für erfolgreiches Management, ist ein guter Umgang mit Komplexität und der ist unterschiedlich, je nachdem, wo man sich auf dieser Achse befindet. Und dafür haben wir 5 Typen herausgearbeitet, aber da kann Petra sicher ein bisschen was dazu sagen und dann würden wir gern das hineingehen, was das für uns in der Arbeit bedeutet, weil spannend wird es dann, wenn man sich von einem Fokus zu einem anderen bewegen muss.
Ja, Frank, also für mich war das ein totaler Eye-Opener, wie ihr das vorgestellt habt im Curriculum. Und ich habe so verstanden, einfach auch, wo die Unternehmen unterschiedlich sind, auch bei uns im Konzern. Wir sind ja viele Einzelunternehmen und mit unterschiedlichen Foki eben. Und das bedeutet eben in der Folge auch, dass diese Unternehmen Unterschiedliches brauchen. Und die Landkarte, wie du gesagt hast, da unten beim Nullpunkt, beim Gemüseladen, wie du es genannt hast, das ist halt ein sehr standardisiertes und automatisiertes Business. Ich habe mir das dann immer auch als ein Hausbau eigentlich auch vorgestellt. Okay, da unten sind die Plattenbauten. Da geht es ums Output maximieren und ums Standardisieren und dass ich möglichst viele Häuser möglichst schnell bauen kann. Und dann gehen ja diese Achsen sozusagen in die verschiedenen Richtungen. Und wenn man sich da bei der Volatilität und Varietät sozusagen nach oben bewegt, der nächste Punkt, dann geht es darum, wie kann man ein bisschen sozusagen mehr Vielfalt managen und das noch erfolgreich managen. Da geht es sehr viel um Performance. Und da ist ja auch, wo dann das Controlling sehr sozusagen wichtig wird und wo die meisten Controlling-Organisationen zu Hause sind, wo kann ich diese Performance im Unternehmen maximieren, wo es sehr viel um KPIs und Zielvorgaben geht. Und das ist, glaube ich, auch, ich meine, ich bin in einem Industrieunternehmen groß geworden und ganz viele Industrieunternehmen, zum Beispiel in der Autoindustrie, ticken so. Und wenn ich wieder bei meinen Häusern bin, da habe ich mir gedacht, okay, das ist so wie in der Fertigteilbranche. Man versucht möglichst eine große Vielfalt abzudecken, aber trotzdem das möglichst effizient zu machen. Genau, und wenn man dann weitergeht in der Komplexität, hat man dann ja eine höhere Volatilität noch und noch eine höhere Varietät. Und da habe ich mich selber so wiedergefunden und mein Unternehmen, weil wir sind im internationalen Anlagenbau, Wasserkraftwerke. Jedes unserer Kraftwerke ist ein Prototyp. Da gibt es sehr wenig Redundanz auch bei den Entscheidungen. Und dazu sind wir immer auch wieder in neuen Märkten, wo wir noch nie waren. Also wir haben aktuell zum Beispiel unser erstes Projekt in Tadschikistan, da haben wir noch nie etwas gemacht. Ja, also da gibt es natürlich eine große Volatilität. Und von der Varietät, wir haben sozusagen vom O-Ring, den wir unseren Kunden liefern, einen kleinen Ersatzteil eben bis zur großen Wasserkraftanlage inklusive Bau, alles im Angebot. Also wir sind sicher da oben, wo es um, wie ihr es genannt habt, Opportunitätsmanagement und Chancenmanagen geht. Genau, und das war für mich interessant, dass das eben, wo man ist auf dieser Achse in der Komplexität, dass es da ja unterschiedliche Prioritäten gibt im Management, in der Strategie, aber eben auch fürs Controlling, und das habe ich mir angeschaut. Genau, also das waren jetzt drei Punkte. Es gibt auch noch zwei andere, die sozusagen an der X-Achse und an der Y-Achse liegen. Magst du die vielleicht noch erklären?
Genau, wenn man ganz unten bei der Vielfalt ganz nach außen geht, ja, also hohe Vielfalt, aber geringe Volatilität, das ist sozusagen eigentlich die Klasse, können wir sagen, klassischerweise wäre das ein Universitätsspital. Ja. Das ist dort viele verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten müssen, jede dieser Disziplinen nach ihrer Logik tickt, ja, und gewisse Art und Weise das auch optimiert, man auch dort weiß, sozusagen, wo man jeweils die Fachexpertise finden kann. Und der Mintzberg ist übrigens ein kleiner vielleicht Literaturhinweis in seinem letzten Buch Understanding Organizations Finally beschreibt sozusagen dort vier Typen, die perfekt in unsere Matrix hineinpassen. So, ich vermute, er hat sie nicht gelesen, weil unsere Bücher nicht viel auf Englisch übersetzt sind, aber es von der Typologie passt gut hinein, und er nennt es Professional Assembly. Also dort quasi, wo Professionisten zusammenkommen und nach ihrer Logik kooperieren müssen. Jeder kennt, der mit Universitäten gearbeitet hat oder mit anderen dieser Fachdisziplinen, weiß, wie schwierig dort die Kooperation über die Fachgrenzen hinaus sind. Ja? Weil sie eben ihre eigenen inneren Logiken haben, aber zusammenwirken irgendwie das Besondere ist. Ja? Und wenn wir jetzt quasi diagonal ganz nach oben springen, hohe Volatilität und geringe Vielfalt, so ist es quasi das, wo wir sagen, das ist Managing Turnaround, das ist der Punkt, wo Organisationen sich am unliebsamsten aufhalten. Das ist das Problem, quasi, wir kommen ja danach einmal drauf, wo in der Regel Liquidität quasi eng wird und eigentlich Organisationen um Überleben kämpfen. Ja? Das ist der Punkt, wo Organisationen alles danach trachten, um quasi eigentlich wegzukommen, weil sie in der Situation auch die Stärken, die Organisationen mit sich bringen, nicht ausspielen können. Und insofern haben wir quasi jetzt fünf Punkte, die wir genannt haben, so Standardisierung, nicht dann die Leistungsorientierung, dann das Chancenmanagement, können wir die Diagonalachse hochgehen, dann diese Professional Assembly, das Wissensmanagement ganz auf der Außenseite bei der Vielfalt und das Managing Turnaround bei der Volatilität ganz oben.
Für alle, die das gerne auch sehen möchten, was wir hier so schön beschrieben haben, in den Shownotes gibt es einen Link zur Komplexitätslandkarte zum einen und natürlich auch zu allen Literaturhinweisen, die wir hier so nennen.
Danke, ja. Also ich glaube, es ist gut, dass sich das wieder auch vor Augen zu führen und was für Konsequenzen das hat, weil eben für mich war das dann auch so klar, dass das eben auch fürs Controlling eine hohe Relevanz hat, weil wir sehr oft so ticken, weil eben das Controlling so hoch also gewachsen ist in den Organisationen, die diese Performance-Philosophie gehabt haben und da eben dieses ganze Ausformulierung von Management by Objectives und KPIs und Zielvorgaben. Deswegen glaube ich, dass manchmal uns als CFOs oder Controller nicht bewusst ist, dass wir reinschauen müssen in die Organisation und schauen müssen, passt meine Controlling-Organisation eigentlich zur Entwicklung, die die restliche Organisation macht. Und ich glaube einfach, dass diese unterschiedlichen Punkte in der Landkarte eben auch ein unterschiedliches Controlling brauchen und dass man darauf Rücksicht nehmen muss, sonst ist man einfach nicht anschlussfähig in der Organisation und dann, sage ich, misst man was und gibt man Informationen für Entscheidungen, die eigentlich nicht relevant sind. Und das ist ja mein großes Anliegen als CFO, dass ich sozusagen meine Organisation dabei unterstütze, entscheidungsrelevante Informationen zu haben, um sozusagen gut in die Zukunft zu kommen. Genau, und das Spannendste, weil ich eben bei mir in der Organisation da so weit oben in der Komplexität war und viele Krisen natürlich auch uns treffen, habe ich mich gefragt, sozusagen, ja, was kann man machen eigentlich, um sich besser vorzubereiten eigentlich auf die Krisen, weil ich glaube, dass wir eben, was der Frank gesagt hat, die Organisation will weg von der Krise und das ist ein Ort, an dem man nicht sein will. Das hat mich total getriggert, weil ich mir gedacht habe, an allen anderen Orten in der Komplexitätslandkarte kann man sozusagen zu Hause sein und kann man was finden, wie man da gut umgehen kann damit. Nur dort muss man weg. Und dann habe ich mich gefragt, was kann man tun, um mit diesem Thema, sozusagen mit diesem Krisenort besser umzugehen. Weil ich glaube einfach, du hast ja gesagt, Krise ist ein Projekt. Und das habe ich auch in Frage gestellt, weil ich gesagt habe, ja, aber wir sehen so eine Krise nach der nächsten und man redet von Polykrisen. Können wir eigentlich das noch als Projekt betrachten oder ist das ein Dauerzustand?
Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Quasi, weiß nicht, wie du die Landkarte verwendest für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich verwende es oft so, dass ich einfach nur die Achsen aufzeichne, also Vielfalt und Volatilität und dann meine Kunden bitte, ihre Organisation, wo sie jetzt sind, einzeichnen zu lassen, ja? Also in die nackte Landkarte. Nachher zeige ich dann diese fünf Typen, die wir vorhin erwähnt haben, Standardisierung, Krise, Pipapo und dann führt es meistens nochmal zu einer Repositionierung so ein bisschen, also es verändert sich ein Stück und die dritte Frage dann ist, und wo wird sich denn die Organisation hinbewegen, ja? Und in der Regel, also der Regelfall, der uns immer wieder unterkommt, ist quasi Organisationen, die in der Mitte, Leistungsoptimierung, wo es eigentlich immer darum geht, um besser zu werden, Effizienzsteigerungen, viel Standardisierung in die Prozesse hineinzukriegen, sind das Organisationen, die sich in Richtung Komplexität hinaufbewegen, also in das Feld, wo wir sagen Chancenmanagement machen, ja, wo dann aber auch andere Formen der Steuerung notwendig sind und wo es dann spannend wird, weil dieser Schritt wird häufig so geplant, als ob man weiter standardisieren müsste, ja, also wird in der gleichen Logik angegangen, wie man das bisher gewohnt ist zu machen. Es würde quasi in der Landkarte würde man versuchen, von der Mitte nach unten zum Nullpunkt zurückzurutschen, obwohl man eigentlich weiß, dass man genau auf einen höheren Komplexitätsgrad geht. Ja? Und das sind Punkte, die wir in der Beratung häufig als schwierig erleben, weil erfolgreiche Manager gerade so geworden sind, weil sie die Organisation dorthin gebracht haben. Und hier geht es eigentlich darum, den Modus zu ändern und von etwas, was quasi eigentlich gewohnt ist, in komplett was Neues einzusteigen.
Total spannender Punkt, finde ich interessant. Ich war letzte Woche gerade mit allen CFOs von Voith zusammen in Deutschland und da ist genau dieses Thema aufgekommen, weil einfach ein Kostendruck ist da und dann denkt man, sozusagen die Standardisierung ist the only way to go, aber dann ist ganz viel aus den einzelnen operativen Units kommen, ja, aber das hilft mir nicht, weil mein Business ist eben nicht standardisierbar. Ich kann den Zentralfunktionen, egal ob es in der Finance oder ob es in der Buchhaltung ist, diesen Wunsch nach, wir machen es mehr geregelt und dann geht es schneller und ihr könnt es effizienter arbeiten, nicht erfüllen. Also genau dieses Problem sehe ich auch, ja, genau. Tatsächlich.
Genau. Ja. Der Mintzberg bringt auch das schöne Bild, er nennt es quasi Programmed Machine, also das Denken in dieser Situation, wo Organisationen diesen Fokus haben, ist letztlich die Organisation zu einer Maschine zu machen, ja, wo man quasi vorgefertigte Prozessabfolgen hat und weiß quasi, wie das funktioniert. Der Sprung in diese hohe Komplexität ist alles in ein System, das eigentlich so wie ein Netzwerk von Projekten funktioniert, ja. Und da ist die Logik des Miteinander eine andere als in einer programmierten Maschine. Ja? Und häufig tun sich Manager, die in einem Feld zu Hause sind und groß geworden sind, sehr schwer, dieses andere überhaupt zu denken, geschweige denn tatsächlich auch zu machen. Ich weiß nicht, wie es in deiner Praxis ist.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, das auch gut finden zu können. Also ich glaube, sehr oft wird, weil man eben sieht, dass das auch Richtung Krise führen kann, wenn eben die Komplexität erhöht wird, dass man das eben, also die Volatilität erhöht wird, dass man das nicht will und dass man das vermeiden will und dass man dieses Vermeiden durch Standardisierung umzusetzen versucht. Aber wie gesagt, wir sehen einfach, wenn wir in gewissen Feldern tätig bleiben wollen und wenn wir das die Probleme unserer Kunden zum Beispiel lösen wollen, dann geht es einfach nicht. Also das, gerade in der Wasserkraft ist das total schön, weil jeder Fluss ist anders, jedes Gebirge ist anders und deswegen ist das bei uns so wirklich aus der Umwelt kommt das, wenn man jetzt systemtheoretisch denkt, dass wir als Organisation auch auf das Rücksicht nehmen müssen und dass sich da einfach Standardisierung kein Weg ist und dass das sich wirklich runterschlägt bis auf Buchhaltungsprozesse. Ich glaube, das wird auch oft nicht gesehen. Man glaubt, das ist, ja, man kann das irgendwo trennen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man auch in den Finanzbereichen hinschauen muss, welche Prozesse sind standardisierbar. Es gibt sicher welche, aber es gibt auch sehr viel, wo man sagen muss, nein, da muss ich ganz nah am Business sein und an der Komplexität meines Business, damit ich die unterstützen kann, weil sonst habe ich eigentlich keine Existenzberechtigung.
Genau. Oder die Kennzahlen bilden etwas ab, was die Realität gar
genau,
nicht
was,
weder
was
braucht
nicht
noch, oder man genau. quasi, was genau. ein bisschen fake ist, was genau. man halt für das Headquarter genau. macht, damit die ihre Zahlen kriegen, aber genau. de facto die eigentliche Steuerung folgt nach anderen Kriterien.
Genau. 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 Also deswegen bin ich da oben auch bei diesem Chancenmanagement auch sehr viel der Meinung und auch bei dem, wo es um das Wissen managen geht, sehr viel, dass es sehr viel Co-Creation braucht, wenn es um Kennzahlen geht. Dass man sagt, was ist eigentlich die richtige Kennzahl für den Bereich, was hilft mir dort? Und auch Planungsprozesse finde ich gerade in diesen Bereichen sehr spannend, weil es für mich dann sehr viel, und da denke ich schon wieder auch ein bisschen in das Krisenthema, dann sehr viel, weil es nicht so planbar ist, weil die Komplexität so hoch ist, nicht darum geht, dass eine sichere Zukunft vorherzusagen, sondern zu sagen, was sind eigentlich meine Ressourcen und wo bin ich angreifbar und wo bin ich auch fähig, auf Herausforderungen schnell zu reagieren. Und immer auch zu schauen, auch im Controlling, wenn jetzt was Unerwartetes kommt, zum Beispiel wie eine Russland-Sanktion oder so, und ich plötzlich mein größtes Projekt verliere, was ist die Chance daraus? Also welche Lösung steckt in diesem Problem? Wie hilft mir das weiter? Und das, ja, das ist gut, das zu trainieren, glaube ich.
Genau, das würde ich halt auch sagen, ist der Hauptzweck dieser Landkarte, also eigentlich wertfrei herauszuarbeiten, dass es unterschiedliche Formen des Managements gibt. Also diese eine One-Size-Fits-All-Denke macht keinen Sinn, sondern es ist wichtig, das zu unterscheiden und auch zu lernen, quasi, dass sich Organisationen, wie du es gut beschrieben hast, alle auch in Bewegung finden und quasi dann zu schauen, ob die jeweilige Struktur, ob die jeweiligen Prozesse, ob die jeweiligen Programme, möglicherweise ob die jeweilige, das Management mit Management-Fit auch zu dem jeweiligen Fokus finden, für passen, den wir da herausdestilliert haben. Ja?
Absolut, und das ist eben auch bei den Controlling-Tools, da gibt es ja auch immer wieder so Moden, da passt halt auch nicht alles zu jedem und das muss man sich anschauen, also Beyond Budgeting oder Zero Budgeting oder wie sie alle heißen. Ich habe das sehr sinnvoll gefunden, mir das jetzt eben mit der Komplexitätslandkarte anzuschauen und zu schauen, welche Art auch des Forecastings und der Planung passt zu welchem Platz in der Landkarte. Und da hat man wunderbare sozusagen Übereinstimmungen gefunden und das ist mir dann voll klar geworden, okay, für die Organisation passt eben besser ein Management by Objectives oder ein OKR. Und für andere Organisationen ist es eben besser, braucht eigentlich kaum finanzielle, sondern mehr auch Non-Financial-Kennzahlen. Oder für andere, die müssen es selber herausfinden, weil das Business ist so speziell, dass da gar nichts Vorgefertigtes gibt, sozusagen. Ja.
Willst du das in ein Buch schreiben? Weil das ist ja spannend jetzt zu hören, weil das ist ja, die Erkenntnis ist cool, aber das dann auch zu konkretisieren, wäre spannend.
Ja. Also der Lorenz Garres von euch, der sagt ja die ganze Zeit, tritt mich ja die ganze Zeit, ich muss das alles niederschreiben. ich würde es gern und ich habe es vor allem, ich glaube, ich brauche noch die Zeit dazu. Also ich habe mit zwei Jobs und so. Aber ich finde es total interessant, eben diese ganzen systemischen Konzepte auf Controlling zu übertragen, weil ich glaube, da können wir total profitieren davon und da wird oft zu wenig hingeschaut.
Genau.
Ich sage immer, Purpose und Profit müssen sich finden, es braucht beides. Also
genau.
ist meine
genau.
These.
Genau. Genau, was ja auch durch die Landkarte irgendwie deutlich wird, dass die Steuerungs- oder die Steuerungsinstrumente und auch die Steuerungslogik sich verändert oder sinnvollerweise verändert werden muss, je nachdem, in welcher Position man sich befindet, je weiter hinauf man wandert zu der ganz komplexen Form, also Chancenmanagement, da kann man sich vorstellen, das sind eigentlich so auch typisch für Startups, ja, die jede Menge Möglichkeiten vorfinden und aber viel zu wenig Ressourcen haben, um die zu bedienen, die sich dauernd entscheiden müssen, was mache ich jetzt und was lasse ich, also quasi, das ist ja eine spannende Frage und dann ist die Frage, woran orientiert man sich, um da gute Entscheidungen zu finden, nicht? Und da würden wir sagen, in dem Fall zum Beispiel ist sowas wie ein Purpose, so wie ein Unternehmenszweck sehr sinnvoll, weil man von dem Zweck heraus viele Entscheidungen treffen kann, die dann in gewisser Weise abgestimmt sind. Ja? Für Organisationen, die in hohem Maße standardisiert sind, also dein Plattenbau ganz unten, der ist jetzt nicht notwendigerweise auf einen Purpose angewiesen, ja. Der funktioniert auch ganz anders, da laufen die Entscheidungen nach einem anderen Modus und insofern hilft es auch bei diesen Dingen sozusagen eine gute Zuordnung zu finden und nicht quasi bestimmte Tools über jede Organisation zu stülpen. Mhm. Ja. Genau. Ich würde gerne nochmal auf deinen Punkt von Anfang zurückkommen, wo wir auf unsere Diskussion begonnen haben, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema, wo wir, ich würde sagen, beginnen, drüber nachzudenken, wie damit umgegangen wird, nämlich das Thema Krise. Also quasi, das ist Eck ganz oben, hohe Volatilität, geringe Vielfalt, wo wir sagen, sind Organisationen gut beraten, dieses Management bei Turnaround zu machen, Liquidität wiederherzustellen, quasi das Unternehmen oder die Organisation darauf auszurichten, dass sie überlebensfähig ist. Ja? Und meine Metapher dafür ist immer die brennende Ölplattform. Nicht? Vor 20 Jahren gab es diesen berühmten Fred Adair, der dann immer auf die verschiedenen Plattformen, die damals gebrannt haben, immer eingeflogen worden ist, sozusagen wie so ein Superfeuerwehrmann und geholfen hat. Er, glaube ich, über 3000 Brände oder irgend sowas hat er gelöscht, der einfach das Know-how hatte, sozusagen so Krisen zu managen, so wie es in verschiedenen Unternehmen ja auch gibt. Es gibt ja die klassischen Krisenmanager, die von Organisation zu Organisation geholt werden, um dann, wenn diese Krisen kommen, dann dieses Ding auch quasi umzuschalten. Was hinter dieser Annahme steckt, ist, dass Krise sowas wie ein temporärer Zustand ist. Und da hat ja unsere Diskussion auch begonnen. Und das Zweite, wo wir dann auch angefangen haben zu diskutieren, war, dass ich sage, Krise ist eine Entscheidung. Wo dann die Petra gesagt hat, was soll denn das jetzt? Ja?
Und ich kann ich bis zu einem gewissen Grad mitgehen, aber irgendwann sage ich, ist der Insolvenzfall da, da entscheidet zumindest nicht mehr die Organisation selbst.
Genau, weil das ist eine Frage des Zustands, aber normalerweise würde ich sagen, dass etwas als Krise tituliert wird und wahrgenommen wird, ist eine Entscheidung der Organisation. Ja, es kann in der gleichen Organisation jemand sagen, das ist keine Krise, das ist einfach eine Konjunkturdelle. Ja, es geht einmal rauf und runter, wir haben das vor 20 Jahren auch schon gehabt und ganz andere Leute schreien, nein, es ist eine Krise, ja. Und insofern ist das Ausschildern, ob etwas quasi Krise und damit letztlich unternehmens- oder organisationsbedrohend ist oder nicht, eine Entscheidung, die die Organisation zu treffen hat.
Absolut, ja. Das glaube ich schon. Und es kann sogar, glaube ich, passieren, es gibt ja kein richtig und kein falsch, sage ich, in der Systemtheorie. Aber manchmal hat man auch das Gefühl, in Organisationen wird die Krise zu spät ausgerufen, weil man sie lange nicht, weil sie ja was Unangenehmes ist. Wie du gesagt hast, ein Ort, wo man weg will. Deswegen wird zu lange vielleicht auch nicht gesehen, dass es eben ein Turnaround braucht und dass es vielleicht auch Zeit ist, auf Liquidität zu schauen, auf Kosten, Variabilisierung zu schauen. Also deswegen denke ich, es ist spannend, wie erkennt man, wann es Zeit ist, diese Entscheidung zu treffen. Das ist doch spannend auch, oder?
Genau, aber da würde ich dann quasi auf die Finanzfrau schauen. Wo sind die Kennzahlen, die helfen zu unterscheiden? Ist es jetzt einfach ein Abflachen der Konjunktur oder ist es tatsächlich etwas, was letztlich unternehmensbedrohend ist? Und das rechtzeitig zu erkennen, ist ja das eine. Und wo sagen, auf der anderen Seite systemisch, wenn wir sagen, und haben wir dann solche Kommunikationsprozesse, die es ermöglichen, sowas auch in Frage zu stellen. Ne?
Ja, also das ist richtig und ich denke auch, das ist total wichtig, also dass man nämlich die Diagnosefunktion des Controllings sieht. Sehr oft wird eben ja dieses Messen und wir zeigen die Performance der Organisation, aber eben auch die Diagnose und sich das ehrlich anzuschauen. Also wenn dann der Controller kommt und eben zeigt, welche Umsatz und welche EBIT-Rückgänge kommen und sagt, sind wir jetzt in einer Krise? Also spätestens, wenn es um die Liquidität geht und wenn der Cash weg ist, dann sind wir in der Krise, aber da ist es meistens schon sehr spät. Also es ist wichtiger eigentlich, es früher zu sehen. Und da sage ich immer, da sieht man aber auch eben, dass man mit den Kennzahlen alleine nicht weiterkommt, weil es dann sehr oft ist, dass es entweder nicht wahrgenommen werden will, wenn man sagt, ja, eben, das ist nur eine Delle und da kommen wir schon wieder raus. Und also da war ein schöner Vortrag mal ganz in meinen jungen Controllerjahren vom CFO von den Austrian Airlines, der die Kurven aufgezeichnet hat, so wie ist der Kerosinpreis gestiegen und wie ist der Erlös pro Sitzplatz gesunken. Und das hat man wirklich... Da hat man nicht schlau sein müssen, haben gesagt, das geht sich nicht aus. Aber sie haben sich einfach den Umsatz schön gerechnet, also sie verkaufen halt mehr Sitzplätze und somit sind sie nicht in der Krise. Wir wissen, wie es geendet hat, die Auer war in der Krise. Und das ist eben auch wichtig, glaube ich, dass man da auch in die Kommunikation im Management kommt über die Zahlen und dass man nicht auch aus einem, gerade wenn man in einem Konzern ist, dann ist es ja sehr oft, gibt es gewisse Hierarchien und man will es sozusagen auch vielleicht allein lösen und man will das auch nicht weiter transportieren, dass man sich nicht schön rechnet und auch nicht da, wenn es gerade auch, muss man auch sagen, ich bin ein großer Gegner von allen Bonis, weil auch für Bonis wird sehr oft versucht, sich Dinge schön zu rechnen und dann sieht man eben diese Krise nicht. Also es für mich als CFO und als Controller ist Transparenz und dass man ehrlich über die Zahlen, die man sieht, reflektiert und schaut, was könnte es bedeuten? Könnte es sein, dass man in einer Krise sein, dass man in diesen Dialog tritt, dass man da auch schaut, wie geht man mit den Emotionen, die das auslöst, um? Das ist für mich total wichtig. Ja.
Mir fällt dazu eine Geschichte aus den 90er Jahren ein. Ich glaube, in der Volkswirtschaft ist ja so, wenn zweimal das Bruttoinlandsprodukt rückläufig ist, dann kann man das als Rezession oder Krise bezeichnen. Und da gab es einen amerikanischen Volkswirt, der dann das der Regierung in öffentlichen Vorträgen gesagt hat und dann wurde ihm verboten, das Wort Rezession zu nennen, weil man eben diese Dinge nicht verwenden konnte und er war ein sehr schlitzäugiger Mensch und er hat dann gesagt in seiner nächsten Rede, we are facing a severe banana. Also wir haben eine sehr ernsthafte Banane vor uns und alle im Raum haben gewusst, was es ist, aber er durfte das Wort quasi Rezession nicht verwenden. Ja? Und für Unternehmen wäre es ja auch spannend zu sagen, was sind eigentlich quasi Indikatoren, die uns dazu anleiten würden, quasi einen Dialog über Krise zu führen. Genau. Ja? Und dann auch ein Format zu haben, wo man über das auch reden kann und dass es nicht weggetan wird, so als ob es schlechtes Management wäre.
Richtig, und das muss man eigentlich schon vorher, also das ist ein guter Zeitpunkt ist im davor, wenn es einem gut geht, das festzulegen, weil dann macht man sich ja weniger vor, da sieht man sich sozusagen, weil sonst neigt man dazu, dass man sozusagen das Krisenlevel vielleicht immer sozusagen niedriger schraubt und es ist eh noch nicht so schlimm, also deswegen glaube ich, ist es gut, das rechtzeitig zu machen, sich das anzuschauen, und sagen, welche KPIs und das glaube ich, kann man natürlich ein ONCF, also ein Cashflow und ein EBIT, das ist wahrscheinlich für die meisten Unternehmen, aber das ist auch eine sehr hohe Flughöhe, deswegen glaube ich wirklich, gerade bei Kennzahlen ist es wichtig, dass man sich als Controller, als CFO mit seiner Organisation zusammensetzt, um auch vor allem Leading Indicators zu identifizieren, was macht es in eurem Business aus. Also für mich zum Beispiel, ich muss nach draußen schauen, ich muss mal schauen, wie entwickeln sich die Energiepreise. Und das ist ein Indikator, wie es mir bald gehen wird, weil wenn die Energiepreise runtergehen, rentieren sich Kraftwerke nicht mehr. Ja? Also, aber das sehe ich erst viel später bei mir in den Büchern.
Ein anderes Thema, das wir vielleicht noch kurz gestreift haben bei der Diskussion, ist die Annahme von Krisen. Beruht ja auf dem Bild, dass es gibt so Phasen der Krise und es gibt Phasen der Normalität oder des Wachstums. Ja? Und das war vielleicht lange Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt so. Was ist aber jetzt, wenn Situationen eintreten, wo Polykrisen passieren und diese Unterscheidung zwischen Krise hier und stabiler Entwicklungsphase dort nicht mehr funktioniert, sondern beides parallel funktioniert, ja? Und um auf die Landkarte zurückzukommen, da haben wir dann angefangen zu diskutieren, was ist eigentlich, wenn quasi Organisationen sich doch nahe dieses Management Turnarounds befinden und sich dort stabil einnisten müssen, ja? Und dann kamst ja du mit dem wunderschönen Bild eigentlich, das sind Organisationen, die eigentlich dann so ticken müssen wie die Favelas, ja? oder die in Mischa Mercedes, heißt sie in Argentinien, ja. Also quasi Organisationen, die eigentlich viel von außen gesehen eigentlich kein bewohnbarer Ort sind, ja, aber die trotzdem dauerhaft offensichtlich funktionieren, wo zwar die Polizei schwer reinkommt und anderes, aber die haben ihre Form des Überlebens gefunden in einer sehr krisenhaften Situation. Ne?
Ja, also find ich spannend. Ich glaube, solche Organisationen haben wir nicht wirklich am Schirm. Also ich glaube, dass es sie gibt und ich glaube, dass man von denen auch sehr viel lernen kann. Also weil ich eben denke, dass das ein Modell wird, das wir in Zukunft mehr brauchen werden. Also sozusagen da dieser Platz auf der Landkarte. Und ja, wäre gespannt, sozusagen noch mehr da reinzuschauen und auch Richtung Controlling sozusagen, wie man das noch besser fassen kann und was da die richtigen Tools sind oder brauchst du vielleicht gar kein Controlling? Also
das ist vielleicht spannend, vielleicht gibt es Zuhörer, Zuhörerinnen, die Erfahrung mit dem haben, weil quasi unser Impetus wäre eigentlich weg von dem Ort, ja. Und jetzt der Gedanke war hier, der entstanden ist, was ist eigentlich, wenn man dort bleiben will und wie kann man in dieser scheinbar unattraktiven Situation dennoch dauerhaft bleiben und das und was, welche Art von Prozessen, welche Art von Umgang braucht es dort, um das auch zu machen, weil es gibt ja soziale Einheiten, wir sagen mal so favelahaft, die damit auch zurechtkommen. Spannend wäre es, wie die Organisationen aussahen. Ne?
Ja, also ich habe jetzt ein Bild, ich weiß nicht, ob das anschlussfähig ist, aber natürlich, wenn ich an Strukturen in solchen Bereichen denke, kommen natürlich dann oft etwas halbkriminelle Strukturen. Also ich sage mal, vielleicht auch ein bisschen ein schwieriges Thema, aber trotzdem denke ich, dass man davon was lernen kann.
Genau. Total spannend, euch zuzuhören, mit welcher Leidenschaft ihr über Controlling oder Komplexitätslandkarte spricht. ich habe noch eine letzte Frage, so euch zuhörend. Was habt ihr euch denn vielleicht noch nicht gefragt gegenseitig zur Komplexitätslandkarte und zum Controlling, was ihr euch eigentlich noch hättet fragen sollen?
Ja, wir sind jetzt bei dem Punkt jetzt dieser Bilder stehen geblieben, weil ich das sehr hilfreich finde im Denken mit Komplexität. Und deswegen wäre meine Frage, die mich ja selber auch beschäftigt und sie noch nicht beantworten kann. Petra, kennst du Organisationen, die in dieser Situation als Organisation erfolgreich gewesen sind? Also fallen dir Beispiele dazu ein?
Du meinst jetzt in dieser Dauerkrisensituation? Ja, genau.
Die sich in der Dauerkrise eingerichtet haben.
Tatsächlich habe ich, also ich habe zumindest ein Unternehmen, wo ich weiß, dass ein Konkurrent von uns ist, wo ich sage, da schaue ich mir jedes Mal die Zahlen an, die sind schrecklich und das Unternehmen gibt es noch immer. Also ich kenne es nicht näher, ich kenne es eben nur als Konkurrent und wär schon spannend sozusagen, wie die funktionieren. Also das ist für mich aber auch nicht transparent. Aber ja, wir beobachten natürlich unsere Konkurrenten und auch die Kennzahlen der Konkurrenz. Da findet sich auch in verschiedensten Quadranten Organisationen, aber es gibt auch wirklich welche, wo ich sage, die schauen rein von den Zahlen, müssen die in der Krise sein. Aber sie gibt es jetzt schon 11, also es ist schon 11, 12, 13 Jahre dort. Also das ist jetzt nicht mehr ein normaler Ablauf von der Krise, wo man sagt, der Turnaround, den muss man in 3 Jahren schaffen, sonst ist das Unternehmen weg. Ja, genau. Ja, also ich bin noch immer am Denken, ist eine Krise immer was Temporäres? Also da fehlt mir jetzt auch noch die Antwort. Kann Krise immer ein Projekt sein oder müssen wir Krise anders denken als temporär? Was meinst du da, Frank?
Krise wird ja, das ist ein griechisches Wort, wenn ich soweit das in Erinnerung habe, geht es um einen Wendepunkt, ja. Und wenn es ein dauerhafter Wendepunkt ist, dann funktioniert das ja mit dem Begriff nicht mehr.
Man kann
ja
nicht dauerhaft. Das ist keine Krise mehr, oder? Also das heißt, wir kommen auch wieder aus der Krise, weil Krise vom Wort her gar nichts Dauerhaftes sein kann. Das ist doch was Positives. Genau. Das wäre doch ein schöner Abschluss. Ja, es gibt keine dauerhafte Krise, weil wenn es dauerhaft ist, ist es keine Krise
mehr. Dann müssen wir es anders bezeichnen. Ja, vielleicht ist es dann doch eine Banane.
Krise ist ein Syndrom.
Genau, ich sage es einfach nicht mehr, es ist jetzt eine Banane. Ja. Ja, schön.
Ich freue mich schon sehr auf das Feedback, weil zu dem Podcast, weil ich bin gespannt, ob das möglich war, die Landkarte als solche transportieren. Wir verwenden sie, glaube ich, jetzt über 20 Jahren, aber haben sie immer aufgemalt. Und da hat eine ganz andere Sicherheit da, als jetzt zu versuchen, Bilder zu kreieren und jemand, der vielleicht gerade joggt oder beim Bügeln ist, das zu ermöglichen, da dem auch zu folgen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es funktioniert hat.
Ja, da sind wir gespannt. Insgesamt sind wir gespannt und freuen uns über Ihre Nachrichten an podcast@neuwaldeck.at, Neu und Wald und Eck mit 2G.at. Da sind wir erreichbar, da freuen wir uns über Themenwünsche, aber auch über Feedback zum Beispiel zu dieser Folge und zu den anderen Folgen. Und wenn Sie sagen, ah, das interessiert mich besonders, das würde ich mal gerne noch besser verstehen, was so die NeuwaldeckerInnen so machen, dann schreiben Sie uns dahin und dann freuen wir uns auf die Zuschriften. Und ich sage mal herzlichen Dank, Petra, herzlichen Dank, Frank, dass ihr so uns Einblick habt nehmen lassen in dieses spannende Thema und diese Leidenschaft. Ich glaube, die kam beim Hören auf jeden Fall rüber.
Danke, Insa.
Gerne, gerne.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast.